hallo ihr Lieben, zur herzlich willkommen zur knappen Stunde Gemütlichkeit. Und Dino, dir muss ich erstmal Prost sagen. Ne? Wir machen wieder die Gänseblümchen-Tee-Challenge. Erstmal herzlich willkommen, ne? Tino, wie geht's dir? Gut?
Oh, mir geht's gut. Und wie geht's dir, Tim?
Ja, mir geht's auch sehr gut.
Das ist sehr schön.
Ich habe ja jetzt das letzte Mal, wir haben ja wieder Cannes geraten. Und da habe ich diesmal wieder gewonnen. Wen wundert's, ne? Tino ist ja eher so der Popcorn-Kino-Typ, so der Blockbuster-Typ. Und ich bin eben, ne, der Cineast von uns beiden, der so ein bisschen Arthouse-mäßig, ja. Ne? Also, ja.
Und du bist der Mann für die rumänischen Schwarz-Weiß-Filme mit serbischen Untertiteln.
Genau. Und wir haben ja, jetzt steht's wieder unentschieden dieses Jahr. Wir hatten ja erst die Oscars getippt. Da hat Tino gewonnen mit einem Punkt Vorsprung. Hat er eigentlich clever gemacht, da war ich ein bisschen unklug. Und jetzt war Kahn dran. Und da habe ich natürlich die Goldene Palme richtig geraten. Ne?
Herzlichen Glückwunsch, Tim.
Danke, danke. Also mit
man muss aber dazu sagen, ich war ja auch nah dran. Also ich hatte den Film, den du als Siegertitel hattest, hatte ich auf Platz 2.
Ja, man muss aber auch, wir wollen die Zuhörer nochmal dran erinnern, dass ja Tino 5 Minuten später als ich seine Liste mir geschickt hat mit seinen Prognosen.
Ja, ja. Ne? Natürlich.
Na gut.
Ja. Aber du hast ja gemerkt, dass ich nicht betrogen haben kann.
Nee.
Du hast ja gewonnen.
Genau, alles ging alles mit rechten Dingen zu.
Genau.
So, Tino, dann erzähl uns doch erstmal, wo wir überall zu finden sind. Wenn du Lust hast.
Oh, jedes Mal das Gleiche. Jetzt muss ich wieder überlegen, Tim. Uns gibt's auf Spotify. Und uns gibt's in allen üblichen Podcatchern. Das heißt, bei Apple Podcast und über den RSS-Feed. Dann, was gibt's noch? Es gibt die Playlist, gemütlich arrangiert, wo es die ganzen Songs zu den Filmen gibt, die wir schauen. Die gibt's auf Spotify.
Genau.
Dann, was gibt's noch? Uns gibt's auf Letterboxd. Da gibt's die ganzen Filme, die wir sehen. Da gibt's immer kurze Rezensionen von uns dazu. Genau, wir loggen die. Also da kann jeder quasi verfolgen, was wir so schauen. Was gibt's da noch? Twitter gibt's und Instagram. Die knappe Stunde Gemütlichkeit.
Ja.
Und unsere E-Mail-Adresse ist die knappe Stunde Gemütlichkeit @gmail.com. Gemütlichkeit mit UE. Und
Ja,
Tim, und möchtest du eigentlich die neue frohe Botschaft verkünden?
Ja, und
was
jetzt,
es jetzt Neues gibt bei uns.
Ja, jetzt haben wir auch noch eine Webseite, genau.
Das ist der Wahnsinn. Ne?
Die knappe genau. Stunde Gemütlichkeit mit UE zusammengeschrieben, ne?
Ja, Punkt. Jimbo Free. Aber das verlinkt man alles nochmal direkt beim Podcast mit dabei. Das müsst ihr euch jetzt nicht auswendig merken.
Okay.
Genau. Und da gibt es immer kurze Rezensionen zu Filmen von uns, dass ihr das alles nochmal beisammen habt, falls ihr nochmal nachschauen wollt. Ah, was haben die denn damals erzählt über den und den Film? Schaut einfach nochmal nach und dann könnt ihr das sehen. Alles nochmal detailliert aufgelistet.
Genau. Und wenn euch das interessiert, wenn euch der Film gefällt, könnt ihr auch dann direkt über unsere Seite bei Amazon bestellen. Kostet euch nichts, aber wir kriegen einen kleinen Obolus. Ja.
Genau. Das ist ein bisschen Werbung für uns. Wir kriegen so eine kleine Entschädigung dafür, dass wir das alles machen. Genau, und ihr müsst halt nicht mehr bezahlen. Ihr bezahlt halt den ganz normalen Amazon-Preis.
Genau. Ja.
Gut. Kommen wir dazu, was wir gesehen haben, oder? Mhm,
okay.
Tim, soll ich gleich anfangen?
Okay. Ja, Tino, gerne. Da fang doch mal an.
Alles klar, Tim. Jetzt muss ich natürlich wieder überlegen, wie immer, bei welchem Film wir beim letzten Mal aufgehört haben. Ich glaube, das letzte war Aquaman. Deswegen geht es jetzt bei mir in der Letterboxd-Liste weiter mit Juliet Naked.
Mhm. Ach, den habe ich schon mal gehört. Ne? Kommt mir bekannt vor.
Ich habe damals den Trailer irgendwann im Kino gesehen und dachte mir so, oh ja, das sieht ja eigentlich nicht schlecht aus. Da spielt der Typ mit von der IT-Crowd, von der Serie, wenn dir das was sagt.
Na klar, eine meiner Lieblingsserien, auf jeden Fall. Hm?
Der spielt da den Hauptdarsteller. Sie ist auch relativ bekannt. Der Name fällt mir jetzt nicht ein, aber die ist ganz berühmt in Rom-Coms. So, das ist ein typisches Gesicht, was man dann immer wieder mal sieht.
Hm.
Und das ist eben auch eine Rom-Com. Da geht es darum, dass ein Pärchen, also er, der IT-Crowd-Typ und sie, die Rom-Com-Tante da, dass die zusammen sind und sie ist aber ein bisschen unglücklich mit der Beziehung und er ist so total fanat in so einen Musiker, der sie aber auch schon seit 20 Jahren nichts mehr rausgebracht hat und untergetaucht ist. Ja. Und er betreibt da so ein Forum, wo er sich mit anderen Musik-Nerds darüber austauscht, wie nun die richtige Interpretation von den ganzen Titeln ist und sowas.
Ja.
Und ja, irgendwann trennen die sich und sie lernt in dem Forum aber genau den Sänger kennen, der dann halt wieder aus der Versenkung auftaucht, mhm, sie in sie verliebt.
Mhm.
Ist jetzt kein Spoiler, weil in dem Film kann man nicht sonderlich viel spoilern, das sieht man alles schon im Trailer. Der ist ganz witzig, der Film, muss ich sagen, aber ja, für so einen schönen Sonntagnachmittag ist das eigentlich genau das Richtige. Der macht nichts kaputt, den kann man schön nebenbei gucken.
Ja.
Ja, guter Durchschnitt.
Okay. Willst du gleich die nächsten nochmal sagen?
Hast du noch gesehen?
Du hast ja mehr
als ich. Weil ich, ne, ein bisschen mehr gesehen habe.
Genau.
Was habe ich noch gesehen? Der nächste ist Ass. Auf Deutsch Wir.
Ah ja, da bin ich ja gespannt darauf.
Genau, von Jordan Peele. Hm. Also sein zweiter Film nach Get Out.
Ja, sein eigener
und
Film.
Man,
ja, der hat ja aber vorher auch zum Beispiel bei Keanu mitgespielt, ne? Falls du das kennst, mit der Katze.
Ja, genau.
Aus super witzig.
Ja. Aber er ist ja damals sehr, sehr gelobt worden für Get Out.
Ja, jetzt muss ich erstmal Prost sagen, Tino.
Okay, Prost. Ne?
Und ja, stimmt, weil Get Out ist ja auf jeden Fall eine ziemlich interessante Mischung aus Horror, aber auch so Thriller, so ein bisschen Comedy, ne? Aber ist halt auch so abgefahren. Der hat ja auch einen Oscar gekriegt, bestes Drehbuch, ne?
Genau. Da hatten wir sogar schon getippt, oder? Bin ich der Meinung, das war ja letztes Jahr, 2018.
Ja.
Und auf jeden Fall, wie gesagt, Get Out, da war ich nicht so begeistert von. Also ich fand den cool, fand die Idee ganz schick und so. Und dann habe ich mir den angeguckt. Aber zum Ende hin fand ich den eben nicht mehr so geil. Und das allerletzte Ende war dann auch ein bisschen zu vorhersagbar, sage ich mal.
Du hast ja damals Logan getippt, Tino. Weißt du das noch?
Ja, der immer noch weitaus bessere Film. Und auf jeden Fall war ich jetzt trotzdem gespannt auf Us. Weil ich bei dem Trailer schon ziemlich angefixt war. Den habe ich damals auch im Kino gesehen.
Ja.
Und nun habe ich eben den Film geguckt. Und ich muss sagen, auf jeden Fall richtig, richtig gut. Da geht es darum, dass eine Familie, also eine afroamerikanische Familie, wie typisch ist bei Jordan Peele, fahren in Urlaub, fahren an eine Küste und
ja,
wohnen da in so einem kleinen Haus. Und irgendwann stehen abends auf einmal ihre Doppelgänger vor der Haustür. Mit so mit Anzügen, so knallrote Anzüge.
Was?
Und total versteinerter Gesichtsausdruck.
Okay.
Und die versuchen eben in das Haus reinzukommen. Und genau, so beginnt eigentlich der Film. Also es ist relativ am Anfang noch. Und da geht's dann auch Schlag auf Schlag, da geht's immer weiter, immer wieder neue Sachen. Sehr viel Kreatives dabei, was man so alles noch gar nicht gesehen hat.
Mhm.
Es ist eine extreme Gesellschaftskritik.
Ja.
Zum Ende hin. Und die Auflösung ist auch ziemlich clever, finde ich. Also ich fand den echt sehr, sehr gut. Und ich bin gespannt, wenn ich den noch ein zweites Mal gucke, wenn der dann irgendwann mal auf Blu-ray oder so rauskommt, dass ich halt auf mehr achten kann. Weil ich habe den ganzen Film über versucht, so ein bisschen zu überlegen, um was es da geht, was nun die Gedanken eigentlich dahinter sind, was er sich dabei gedacht hat.
Ja.
Und es wird am Ende halt schon aufgeklärt, aber man muss am Ende schon noch mal ein bisschen nachlesen über den Film, fand ich jetzt. Also ich habe nicht direkt hundertprozentig verstanden, was er damit genau sagen will.
Okay.
Also ich musste danach am Ende noch ein bisschen nachlesen.
Na, hört sich auf jeden Fall sehr interessant an.
Ja, war es aber auf jeden Fall. Was hast du denn gesehen?
Ja, ich habe zum Beispiel noch den alten, man muss schon fast sagen, Klassiker, James und der Riesenpfirsich gesehen. Das ist ein, ja, was ist das? Ein Stop-Motion-Film, der basiert auf einem Buch von Roald Dahl. Roald Dahl ist ein Kinderbuchautor. Da gibt es ja einige Verfilmungen, zum Beispiel Charlie und die Schokoladenfabrik, ne, ist die bekannteste wahrscheinlich.
Ja.
Dann noch Der fantastische Mr. Fox und zum Beispiel auch jetzt Steven Spielberg hat mal Big Friendly Giant, ne, neulich gemacht.
Ach ja.
Mhm. Und dieser Film ist von Henry Selick, der wird einigen bekannt sein, zum Beispiel von den Filmen Nightmare Before Christmas und Coraline. Ja.
Ja.
Und das ist auch so ein Film, der steckt auch so in dieselbe Sparte, der ist so ein bisschen düster. Da geht's halt um den jungen James, der hat halt seine Eltern verloren, lebt bei so fiesen Tanten, ne? Und dann kommt halt so ein Zaubertyp, sag ich mal, daher und schenkt ihm halt magische Bohnen und da wächst dann ein großer Pfirsich. Und er ist dann halt mit verschiedenen Insekten in dem Pfirsich und versucht halt nach New York zu kommen, weil das letzte große Traumziel war von seinen Eltern, bevor die halt gestorben sind. Ist ganz gut gemacht, ist relativ rührend, aber auch lustig. Ich weiß nicht, könnte sogar von Disney sogar gewesen sein, der Film, bin mir aber nicht sicher. Obwohl auch das Lexikon des internationalen Films sagt, dass der Film eigentlich für Kinder ungeeignet ist, weil der so eine bedrückende Stimmung hat. Aber
ja gut, aber das finde ich bei Coraline oder A Nightmare Before Christmas eigentlich auch.
Ja, auf jeden Fall.
Also das würde ich nicht unbedingt Kindern zeigen wollen.
Nee, genau. Ja, ansonsten war der Film aber gut. Also wer interessiert ist, kann sich angucken, auf jeden Fall. Ja, Tino?
Gut, was habe ich noch gesehen? Ich habe Jurassic World 2 gesehen, Fallen Kingdom.
Den habe ich auch schon gesehen, ja.
Ja. ja, was kann man dazu sagen? Also, das ist die Fortsetzung vom letzten Jurassic World.
Genau.
Greift das alles so ein bisschen auf. Ich kann da überhaupt nicht viel zu sagen. Also, die Geschichte ist, weil total hanebüchen, also wirklich ziemlicher Quatsch. Ich glaube, die greifen wieder das auf, was am Anfang, glaube ich, im ersten Teil schon mal so ein bisschen angedeutet wurde. Oder war das im zweiten? Auf jeden Fall, dass die Dinosaurier eben als Waffen genutzt werden können oder sollen. Und da wird halt die ganze Geschichte drumherum gesponnen und dieselben Darsteller wie im Teil davor. Das CGI ist nicht so geil, finde ich. Also mir hat das der erste Jurassic Park ist unerreicht. Das ist so viel besser gewesen, fand ich.
Ja.
Wegen den ganzen Puppen noch, also diese also nicht animierten Dinosaurier, sondern diese Roboter-Dinosaurier eben, mit den Kostümen quasi.
Ja.
Das sah wesentlich realistischer aus. Und ich finde, dass der alte Jurassic Park aus den 90ern jetzt immer noch besser aussieht als der neueste Jurassic World.
Ja, ich finde das auch so komisch. Das,
wie man es hinkriegt, einen Film besser aussehen zu lassen, der 25 Jahre älter ist, das ist halt ein Riesenkunstwerk.
Ja, auf jeden Fall. Und ich finde auch, das ist alles so ein bisschen blass, diese ganzen Farben bei diesen Jurassic World Filmen, finde ich. Was ich ein bisschen enttäuschend finde, ist, dass da ja Juan Antonio Bayona, der hat da Regie geführt, der hat unter anderem Filmkenner werden es kennen, The Impossible mit Naomi Watts und Ian McGregor. Das ist ja ein ganz starker Film. Und danach hat er, nach The Impossible und vor Jurassic World, hat er noch 7 Minuten nach Mitternacht gemacht. Den kennst du ja auch, ne? Mit Liam Neeson, ja. Ne? Mit der Monsterstimme und so. Und das finde ich aber schon halt ein himmelweiter Unterschied, ne? Die zwei Filme und dann Jurassic World.
Ja, aber du merkst, wenn es darum geht, dass er halt Popcorn-Kino machen soll oder einen großen Blockbuster, das ist dann immer was anderes, wenn da ein großes Team dahinter steht, wo es dann auch heißt, Geld, du weißt, dass du Geld verdienen musst
damit. Ja, jetzt heißt es erstmal Prost, Tino, ne?
Prost.
Stimmt, ne? Weil da muss ich auch sagen, da verderben vielleicht auch ein bisschen viele Köche den Brei, unter anderem, weil es halt eben allen gefallen muss. Ne? Der Film muss halt dann halt Geld einspielen. So.
Ja, das ist so ein bisschen das Schicksal dabei. Und ich finde es halt schade, dass jetzt das ganze Jurassic Park Franchise so ein bisschen auseinandergenommen wird, weil da kommt mit Sicherheit ja noch ein Film hinterher, weil das Ende ist ja genau darauf ausgelegt. Mhm. Und ich bin der Meinung, ich habe gelesen oder gesehen irgendwo, dass da jetzt eine Serie drüber rauskommt. Also Jurassic World als Serie bei Netflix.
Okay.
Bin ich der Meinung. Aber animiert.
Mhm.
Und das wiederum finde ich aber so, wenn das Netflix in die Hand nimmt, das animiert macht, kann ich mir vorstellen, dass das gut wird. Weil der Grundstein ist ja jetzt gelegt mit dem Ende von dem Film.
Ja.
Das kann man ja jetzt sagen. Also die Dinosaurier sind quasi freigelassen und die leben jetzt in Koexistenz mit den Menschen.
Hm. Achtung, Spoiler-Alarm. Kann ich mir
vorstellen, dass, ja, ich sag's, das kann man jetzt sagen. Aber ich kann mir vorstellen, dass es jetzt eben darum geht, dass die Menschen halt überall überleben wollen. Also dass die jetzt quasi die Gejagten sind und nicht mehr eben nur in diesem Park nach denen schauen.
Das müsste dann aber auch irgendwie ein bisschen düsterer oder gewalttätiger sein und nicht so auf Kinder
auf jeden
ausgelegt
Fall.
Irgendwie.
Ja, aber das ist ja nicht auf Kinder ausgelegt, finde ich. Also, der erste Jurassic Park ist nicht auf Kinder ausgelegt.
Nee. Aber Jurassic World.
Du meinst schon eher. Die Jurassic World jetzt, die letzteren? Ja, das kommt schon eher hin. Ja, das kann schon sein. Wo ist denn da eigentlich der FSK bei dem?
Oh, das weiß ich gar nicht.
12 bestimmt.
Ja, bestimmt.
Ja.
Das ist eben auch so ein bisschen das ganz große Problem, ne? Bei diesen Blockbustern oder zumindest welche, die Blockbuster werden sollen. Na, die sind dann meistens FSK 12. Ne? Der ist nochmal ein bisschen runtergestuft.
Ist ein bisschen ja, schade. Da kriegst du dann halt wieder mehr Geld mit rein. Ja, ist FSK 12. Hm. Apropos mehr Geld verdienen. Ich habe gelesen, dass jetzt Avengers Endgame nochmal ins Kino kommen soll. Die haben jetzt am Ende nochmal diese After-Credit-Scene, die ja bekannt ist bei Marvel, haben ja. Die wohl jetzt nochmal geändert, haben eine neue hingemacht
ja.
Und bringen den jetzt nochmal ins Kino.
Wie jetzt? Weil Moment mal. Ich dachte, da wäre gar keine gekommen bei dem, dachte ich. Habe ich zumindest gehört. Mist, da bin ich früher aus dem Kino raus.
Tim.
Also bei Endgame gibt es auch eine After-Credit-Scene.
Es gibt immer eine.
Echt? Das habe ich gar nicht gewusst. Ich dachte, da gäbe es keine, weil das ja, der Abschluss ist.
Also ich bin jetzt der Meinung, es gibt eine,
ja.
Aber nicht ganz am Ende nach den
Ach
Credits.
Ach so, okay.
Es gibt ja immer, es gab ja dann jetzt zwischendurch immer mal zwei oder mal drei. Und die aber ganz, ganz am Ende, ich glaube, die haben sie nicht drin. Also da gibt es keine. Da, wo bei Deadpool 1
ja.
Kam ja damals so, ja, ihr erwartet jetzt, dass hier was kommt und nee, ist nicht so. Ihr könnt jetzt wirklich gehen oder sowas.
Ja.
Das kam da, glaube ich, aber nee, ich glaube, das nicht, aber es kommt ja eine nach dem Ende eigentlich. Also
ah, okay.
So eine Endszene.
Ja, vielleicht habe ich die dann doch
und
gesehen.
Und auf jeden Fall, die wirst du bestimmt gesehen haben. Also wenn du bis zum Ende da warst oder
ja.
Relativ lange, dann ja. Aber wie gesagt, die bringen die jetzt nochmal oder schneiden die jetzt nochmal um. Und das kommt jetzt nochmal raus, weil anscheinend haben sie Avatar noch nicht überholt gehabt beim Einspielergebnis, also müssen sie es wahrscheinlich nochmal bringen.
Ja, das ist aber, naja, na gut. Aber hoffentlich verschiebt sich dann Brightburn jetzt nicht nochmal um einen Monat nach hinten, das ist ja schon wieder ein dicker Hund, ne?
Naja, ja. Oh, Tim, ich möchte dir da auch eigentlich nicht den Film versauen, weil das kann ich ja wahrscheinlich eh nicht, du lässt dir das hier eh nicht verderben.
Nee, wieso?
Nur ich habe bis jetzt noch keine gute Kritik darüber gelesen.
Okay.
Und der Regisseur davon hat ja bis jetzt nur Musikvideos gedreht, ist das richtig?
Keine Ahnung.
Also Filme hat er noch nicht gedreht, da standen, glaube ich, in seiner Filmografie standen, glaube ich, nur Musikvideos.
Ja.
Und er hat als Schauspieler irgendwo mitgespielt einmal. Also ich weiß nicht. Aber die Geschichte klingt ja auf jeden Fall ganz geil bei Brightburn.
Ja, eben. Mal gucken. Naja, das ist eben meine Vermutung, dass es eben der Mai-Film ist, weil sonst gab es keine guten Mai-Kinofilme. Mal gucken.
Ah. Meinst du?
Ja, naja, oder man kann sich natürlich auch täuschen. Aber James Gunn.
Es ist doch jetzt irgendein Blockbuster im Kino gewesen, gelaufen. X-Men.
Ja, aber ich meine jetzt so ein.
Aber der ist ja schon total zerrissen worden im Vorfeld.
Ja, ich meine jetzt auch so einen typischen Überraschungsfilm, wie irgendwie, ich meine jetzt die letzten Jahre, ne, zum Beispiel Alien Covenant oder Deadpool 2, das ist ja jetzt auch nicht bei den Kritikern immer gut angekommen, sage ich mal, aber die Filme sind halt einfach nur fürs Kino gemacht und top eigentlich, wenn man so im Kino guckt. Deshalb, schwierig, mal gucken. Ja, was hast du noch geguckt? Hast du jetzt...
Was habe ich noch gesehen? Pokémon habe ich gesehen.
Oh,
Detektiv Pikachu.
Ja, da würde ich auch überlegen. Das wäre vielleicht auch der Mai-Film gewesen, ne? Sogar, oder?
Nee. Da musst du halt Pokémon schon mögen. Weil sonst ist das ein ganz generischer Detektivfilm.
Okay.
Das ist eine ganz total simple Geschichte eigentlich. Also so ein Typ kommt halt unverhofft zu diesem, ich sag mal, zu dem Beruf dazu, also zu dem, in den Fall stolpert er so rein.
Ja.
Dann ist Pikachu ist quasi sein Sidekick. Dann ist das alles so eine Buddy-Komödie, wo du eben einen Typ hast, der keine Ahnung hat, der andere ist halt so ein bisschen der Witzige dabei.
Ja, wer ist der Witzige? Pikachu oder hat er Ahnung?
Ja, Pikachu ist der Witzige.
Ah, okay.
Der wird ja auch von Ryan Reynolds gesprochen. Also du hast ja halt die ganze Zeit die Deadpool-Stimme. Die passt halt super dazu.
Ja. Jetzt sage ich erstmal Prost, ne?
Prost, Tim.
Also ich habe ja früher Pokémon gespielt auf dem Gameboy, ne? In 90ern. Tino, du?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe, glaube mit der blauen Edition angefangen. Und dann ging das durch bis, keine Ahnung, also Silber, Gold habe ich noch gespielt. Und dann kam ja, glaube ich, Kristall oder so. Und da habe ich dann, glaube ich, aufgehört. Also irgendwo so da hinten.
Also ich hatte die gelbe. Aber die gelbe reicht. Also hat mir gereicht. Ja,
das war ja die mit Pikachu.
Genau. Ja.
Genau.
Ja, und
Wie gesagt, das war eine relativ generische Geschichte, aber du hast halt permanent die Pokémon, die halt drin sind. Also du hast halt keine normalen Lebewesen, sondern du bist in der Pokémon-Welt.
Ja.
Und das ist halt brutal cool. Du kennst halt einen Großteil der Pokémon, sage ich mal, weil halt viele, also sind auch viele neue dabei, die für mich jetzt nicht so bekannt waren. Aber du hast halt die großen Bekannten hast halt über Pikachu, Bisasam, Shiggy, Klurak ist dabei. Die kämpfen auch gegeneinander. Es geht um Mewtwo. Das kann man jetzt verraten, das ist ja kein Spoiler. Mhm. Und du hast aber auch ein paar kleine, nette Twists mit drin. Mhm. Also es ist jetzt nicht ganz so vorhersehbar, wie man sich's denkt. Also auf jeden Fall sehr gelungen. Ich hätte dem Film 3 Sterne gegeben von 5, aber ja. Es hat noch einen halben Zusatzstern gekriegt, weil Anton mit dabei ist. Anton wertet das Ganze ein bisschen auf.
Okay.
Gut, was hast du noch gesehen?
Ja, was habe ich noch gesehen? Shoplifters. Kennst du den?
Oh, der ist der asiatische Film ist das, oder?
Genau, das ist der Goldene Palme-Gewinner vom letzten Jahr.
Ja.
Der hat sich da durchgesetzt. Bei den Oscars wurde der ja auch zum Beispiel nominiert. Da hat ja aber Roma gewonnen, ne? Genau.
Genau. Naja, oder dann war das aber ein sehr, sehr starkes Feld.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also mir gefällt Roma auch besser, obwohl das jetzt in eine ganz andere Kerbe schlägt. Der Film, da geht's halt um eine Patchwork-Familie, mehr oder weniger, kannst du so sagen, ja. In Tokio, ne? Also okay. Da gibt's halt einen Vater, der ist halt immer mit seinem Sohn unterwegs. Und die zwei sind schon so ein eingespieltes Team. Die haben halt irgendwie, der Typ ist ein Tagelöhner, ne? Und die gehen halt immer in Läden rein und beklauen halt die Ladenbesitzer, ne, um irgendwie halbwegs über die Runden zu kommen, weil die haben ja noch ihre Freundin, die Oma, ne, dann noch eine kleine Schwester und dann sind sie auf dem Weg nach Hause und kommen an einem Balkon vorbei und da sitzt halt ein kleines Mädchen draußen und das wurde halt wohl irgendwie, keine Ahnung, misshandelt oder geschlagen oder geärgert irgendwie, ne, als auf jeden Fall sitzt als Strafe draußen im Winter. Und die zwei.
Misshandelt, geschlagen oder, naja, geärgert.
Naja, irgendwie auf jeden Fall geht's dem nicht so gut, ne? Bei den Eltern, ja. Bei denen es ist, ne? Weil das sitzt halt mit einer Winde auf dem Balkon als Strafe. Und okay. Da überlegen sich die beiden halt, naja, da nehmen wir halt das Kind mit, ne? Und kümmern uns darum. In der Familie, in der sie jetzt schon zusammen sind, ne? Ich kann auch nicht dazu so viel sagen, weil das würde man ja dann spoilern. Der Film ist ja noch relativ aktuell. Aber der ist auf jeden Fall sehr gut. Und ist jetzt kein, das ist eher so ein, naja, was sagt man dazu? So eine Art, das ist eigentlich ein richtiges Drama ist das, ne? Ja. Und auch japanisch eher so zurückhaltende Schauspieler, ne?
Also aber, eher schon relativ anspruchsvoll und
ja,
man muss sich schon ein bisschen Zeit nehmen dafür, oder?
Auf jeden Fall.
Also ich könnte mir vorstellen, dass wenn der langsam ist und sich eben so ein bisschen aufbaut, dass du dann nicht nebenbei mal am Handy rumdaddeln kannst.
Nee. Also es gibt deutlich langsam erzähltere Filme, aber genau, also der lässt sich Zeit, der Film. Und da passiert jetzt auch nicht hier so viel, ne, irgendwie actionmäßig oder storymäßig. Aber es gibt eben immer so Twists, ne. Es gibt verschiedene Twists, die sich dann nacheinander sozusagen aufeinander aufbauen. Das ist eigentlich ganz gut. Aber jetzt habe ich fast schon zu viel verraten, wer den Film anguckt. Ja. Ne? Na gut, ja. Tino, was hast du noch?
Ja im Prinzip nichts, du hast ja jetzt im Prinzip nichts Besonderes verraten.
Nee, genau, stimmt.
Tim, jetzt. Ich hatte mein Harpe Kerkeling Double Feature vor ein paar Tagen.
Ja.
Und zwar habe ich, ich wollte meiner Freundin unbedingt mal Kein Pardon zeigen, weil ich immer mal wieder ein paar Zitate davon halt einfach so bringe. Weil ich habe den Film früher so oft gesehen. Der ist ja von 93 und ich weiß nicht, ob du den kennst.
Nee, leider nicht. Aber kenne ich, na klar.
Für mich unbedingt die beste deutsche Komödie, muss ich sagen. Kein Pardon.
Ja, ach, den schreibe ich mir gleich mal auf.
Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, halt von 93, der sieht dementsprechend aus. 93 war jetzt auch nicht das beste Kinojahr für Deutschland. Die haben da schon noch ziemlich hinterhergehangen. Das sieht auch ganz furchtbar aus. Und sieht halt auch eher so aus, als ob das ein Film ist, der halt nachts um 2 mal im WDR läuft an einem Samstag oder sowas. Aber meiner Meinung nach beste Komödie, weil er eben so viele Sprüche drin hat oder so viele Szenen drin hat, die man sich einfach merkt und die einem immer im Kopf bleiben.
Ja.
Und ist so ein bisschen eine kleine Satire auf auf die Fernsehwelt, auf die TV-Welt, sag ich mal. Da geht es um so eine Fernsehproduktion und einen jungen Mann, der erst bei seiner Familie noch wohnt und dann eben durch so einen Zufall eben da reinrutscht, so ins Fernsehen und da so die Auf und Ab, ab mitnimmt.
Ja.
Und ja, wie gesagt, also das hat so viele Zitate, so viele witzige Szenen. Einfach super. Die kannst du dir halt immer wieder angucken. Und als krasses Gegenstück habe ich mir dann abends Der Junge muss an die frische Luft angeguckt.
Das ist der aktuelle Film, ne?
Genau, da geht es ja um das Leben von Harpe Kerkeling, um seine Kindheit.
Ja.
Und also man hat schon im Trailer gesehen, dass es ja sehr traurig wird, weil es ja um den Tod von seiner Mutter geht.
Mhm.
Und wie er damit klarkommt und wie seine Familie damit klarkommt. Und ja, und das, also traurig ist sehr untertrieben.
Das ist richtig traurig.
Ich hab's. Ja, ja,
das, vielleicht brauchst also, du da ja mal krass. Ein Stückchen Gänseblümchen-Tee, Tino. Da sage ich mal erstmal Prost.
Ist es soweit?
Ja.
Prost.
Also ich kenne ja Harpe Kerkeling von, habe ich als Kind immer im Fernsehen gesehen, diese Sketch-Show da, ne, wo der da die Leute immer verarscht hat. Mit diesem Hurz und so, das fand ich ja super witzig, ne? Oder wo der da als Empfang war für irgendwelche Politiker auf Schloss hier Bellevue oder so. Ne? Super witzig. Aber Tino, mach weiter.
Ich finde auch Harpe Kerkeling extrem stark.
Ah, okay.
Und wie gesagt, Der Junge muss an die frische Luft von 2018. Er spielt selber immer, also mal kurz mit, ganz am Ende. Ist jetzt kein Spoiler, also nur, er wird halt nochmal reingeschnitten. Und sagt dann halt, dass es so sein Leben war.
Ach, der spielt gar nicht selber mit?
Nee, es geht ja wie gesagt um seine Kindheit. Und das ist halt so ein kleiner, dicker Junge, der halt ihn als Kind spielt. Und der spielt das so stark. Du hast da Szenen, die sind extrem witzig, wo er halt so ein bisschen versucht zu erklären, warum er so witzig geworden ist. Dass er halt versucht hat, immer die Familie so ein bisschen aufzurütteln und aufzuheitern und sowas. Seine Mutter hat halt unter Depressionen gelitten. Und er hat die immer aufgeheitert. Und da ging es eben so ein bisschen drum, wie er so witzig geworden ist, oder beziehungsweise halt sich das so angeeignet hat und das halt typisch geworden ist für ihn. Und wie gesagt, der Junge ist halt in der einen Szene ist er tief traurig, in der anderen Szene muss er halt übelst den Comedian abliefern. Das ist, spielt der bockstark. Der Junge ist noch nie irgendwo, glaube ich, aufgetaucht. Also zumindest mir kam er jetzt nicht bekannt vor. Und der hat das so überzeugend gespielt und der ganze Cast ist extrem gut und stark.
Ja.
Die spielen halt so ein bisschen um ihn drumherum. Er spielt halt nun mal den Hauptcharakter. Aber du schließt halt eigentlich so die ganze Familie ins Herz. Also wie herzlich die Omas sind, die Tanten und Onkels, die vorgestellt werden, so das ganze Umfeld von ihm. Auf jeden Fall extreme Sehempfehlung. Kannst du dir echt mal angucken.
Okay. Ja.
Was hast du noch gesehen?
Du hast doch jetzt erst einen genannt, ne?
Nee, ich habe kein Pardon gehabt und.
Ach ja, stimmt. Zwei. Genau. Okay, genau. Ja. Okay, dann habe ich jetzt noch geguckt. A Dog's Way Home heißt der im Original. Der Hundefilm Die unglaublichen Abenteuer von Bella.
Ja, das ist. Ne? Da habe ich auch ein bisschen unglaublich geguckt, wo ich das gesehen habe. Ich glaube, um Gottes Willen.
Ja, ja. Naja, gut, ich meine, man kann es nicht wissen. Das ist genauso wie Hachigo, ne? Also Hachigo ist ja der Hollywood-Film, der beste Hollywood-Film aller Zeiten, ne? Also wer Hunde mag, der muss sich auch Hachigo mal angeguckt haben, auf jeden Fall. Und hier habe ich mir gedacht, da spielt ja Bryce Dallas Howard mit, also als Stimme vom Hund. Ne? Der den Hund.
Wer ist Bryce Dallas Howard?
Wer ist Bryce Dallas Howard? Also Tino, jetzt muss ich mal schon wieder ein bisschen...
Ja, du musst das auch unseren Zuhörern erklären.
Also Bryce Dallas Howard ist die Tochter von Ron Howard.
Ah.
Ne? Also ja. Ron Howard, Oscar-Preisträger.
Ja.
Und die Tochter, die spielt halt mit, zum Beispiel auch in Jurassic World. Das gefallene Königreich hat sie mitgespielt. Ne? Dann im Klassiker... den ich eigentlich richtig gut finde. Jetzt fällt mir nicht ein. The Village. Zum Beispiel, ne? Genau, auf jeden
Der
Fall.
Der mit Joaquin Phoenix.
Genau, mit Joachim Feuervogel.
Ja.
Oh Mann, der Gänseblümchen-Tee.
Apropos Joaquin Phoenix.
Ja.
Ich habe jetzt nochmal den Trailer, also den anscheinend Extended Trailer gesehen für Joker. Mhm. Und ich habe halt bei der ersten Szene, sieht man ja, wenn man den Trailer sieht oder so ein bisschen von der Umgebung mitbekommt, weiß man ja ungefähr, auf was es hinausläuft. Also sieht, dass es der Joker-Trailer ist. Mhm. Und ich habe im Kino rundherum nur Fragezeichen über den Köpfen gesehen. Was ist denn das? Das ist ja ganz komisch. Ja. Ist das jetzt irgend so ein Drama? Was ist das für ein komischer Typ mit der Schminke da?
Okay.
Ich habe mich auch umguckt, ey, Leute.
Naja, es ist eben auch so ein bisschen unüblich, ne? Das sieht nicht so aus wie der normale Joker, sag ich mal, ne? Den man so kennt. Hm. Aber ich glaube, der wird richtig gut wahrscheinlich, ne? Alleine, weil da Joaquin Phoenix mitspielt, da wird er richtig gut. Kann ich mir vorstellen.
Aber der Trailer zu Tolkien sah auch extrem stark aus. Da habe ich auch Bock drauf.
Was, Tolkien?
Tolkien. Der Mann, der Herr der Ringe geschrieben hat.
Mhm. Ja, ja.
Über den gibt es ja eine Biografie.
Ah, okay. Jetzt. Ja.
Genau.
Ja.
Und welcher Trailer noch dabei war, war der Once Upon a Time in Hollywood.
Mhm. Aber das ist eher so ein bisschen ruhig, ne? Da wird nicht so viel erzählt, nur so ein bisschen. Ne? In dem Trailer.
Bei Once Upon a Time in Hollywood.
Mhm. Oder? Zumindest den ich gesehen habe.
Der Trailer war bestimmt 4 Minuten lang. Also da kam extrem viel.
Okay.
Inklusive Stuntman Mike, den man ja noch kennt aus dem Grindhouse-Film von Tarantino.
Ja, ja, ja.
Und Leonardo DiCaprio, der mit dem Flammenwerfer Nazis tötet.
Okay, okay.
Deswegen ist es mir immer noch unschlüssig, wieso der den Cannes-Film nicht gewonnen hat.
Naja, das kennt man ja aber schon, ne? Von Quentin Tarantino, ne? Der macht schon so in seinen Filmen, haut er immer so Sequenzen rein aus anderen Filmen, die er schon vorher schon mal gemacht hat. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist, ne? Also es ist schon.
Ja.
Ja. Na gut. Ja, also zurück zu A Dog's Way Home, ne? Die Abenteuer von Bella.
Genau.
Auf jeden Fall geht es da um einen Pitbull-Mischling. Das wird ihnen zum Verhängnis, diesen Pitbull-Mischling, weil in der Stadt von Denver sind Pitbulls nicht erlaubt. Und weil er der Pitbull in einem Grundstück großgezogen wird, der wird von Katzen großgezogen, auf einem verlassenen Grundstück, was eigentlich jemand bebauen will, holt er halt die Hundepolizei, also die Tierfänger, ne? Und der sagt, ja, das ist ein Pitbull, obwohl man auch sagen könnte, das ist ein anderer Hund. Aber so muss der nun eben.
Das ist ganz furchtbar.
Ebenso muss der nun die Stadt verlassen, zu einer Onkel oder einer Tante von einer der Hauptfiguren. Und das ist halt mal 5000 Kilometer weit weg. Und dann beschließt der Hund halt, jetzt gehe ich nach Hause zu meinem Herrchen. Ne? Und das ist halt, das sind die Abenteuer eben von der Bella. Der Hund geht halt durch die Wildnis, ne? Und was weiß ich, da gibt's halt irgendwie.
Gab's das nicht schon mal?
Ja, ach so, ja, sowas, das gab's ja öfter schon mal. Ja. Na klar.
Ich wollte gerade sagen, Filme, bei denen Hunde Ewigkeiten nach Hause laufen.
Genau, genau.
Gab's so auch wie Sand am Meer.
Ja, 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 ja. Und das ist halt noch einer davon. Ich hab ihm bei Letterboxd habe ich ihm 3 von 5 Sternen gegeben. Das ist ganz okay. Auf jeden Fall ist die CGI, die ist richtig, richtig schlecht bei dem Film. Aber anderes.
Es klingt echt alles so furchtbar.
Ja, aber andere Szenen, also man muss auf jeden Fall Hunde mögen, ne? Sonst guckt man sich den Film sowieso nicht an, das ist ja schon mal klar. Das ist aber, eine nette Episodengeschichte. Der Hund erlebt immer verschiedene Abenteuer, ne? Aber was halt auch ein bisschen aufs Gemüt schlägt, ist halt das Ende, ne? Das ist halt ein bisschen so typische US-amerikanische Propaganda. Da geht es dann noch um irgendwelche Veteranen, ne? Und Soldaten und so und hin und her. Naja, na gut. Aber 3 von 5 Sternen.
Du hast gerade schon das perfekte Stichwort gesagt. US-amerikanische Propaganda.
Ja, oh, weil da sage ich erstmal Prost, ne, Tino?
Ach, Prost, Tim.
Ich merke gerade, wir haben gar nicht mitgezählt, oder doch? Zählst du mit, dass wie viel mal Brust das jetzt gerade war?
Das ist egal.
Na gut, da geht's einfach weiter.
Wir kommen schon am Ende raus. Ich habe jetzt einmal mehr getrunken als du. Genau. Alles gut.
Okay, okay.
US-amerikanische Propaganda, genau. Und da komme ich jetzt nämlich zur Serie, die ich gesehen habe. Mai ist kein Film. Und zwar geht es da um Tschernobyl. Das ist eine HBO-Serie in Zusammenarbeit mit Sky. Und bei Sky lief das auch. Ist eine 5-teilige Miniserie, jeweils 1 Stunde. Und da geht es eben, wie der Name schon sagt, um Tschernobyl, um das Reaktorunglück. Und es beginnt eben so ein bisschen damit, dass ein Feuerwehrmann daheim rausgerufen wird mit der Begründung, es ist ein Brand im Atomreaktor eben. Ja. Und er fährt eben dahin und er sieht eben, dass da ein bisschen mehr als nur ein kleiner Brand ist. Und in der Serie geht es aber nicht direkt nur um den Unfall selber, sondern vielmehr um die Hintergründe, um die Politik dabei, um das Versagen von den ganzen Leuten, um den KGB, der versucht, das zu vertuschen, um das ganze System in Russland, wie halt das überhaupt vertuscht wurde, um die Wissenschaftler, die das ans Licht bringen wollen und am Ende natürlich auch um die Prozesse gegen die Leute, die eben das Unglück zu verantworten haben.
Ja.
Und ich glaube, ich habe noch nie eine Serie gesehen, die einen so ein schlechtes Gefühl vermittelt. Also du guckst das Ding an und ich habe es das erste Mal, wo ich es gesehen habe, nach 25 Minuten ausgemacht.
Okay.
Da habe ich noch nichts davon, ich hatte noch nichts davon irgendwie gehört oder so und das kam eben auf Sky als neue Serie. Da habe ich gedacht, hey, guck es dir mal an, habe das geguckt, 25 Minuten, habe ich es ausgemacht, weil ich gedacht habe, das kannst du dir nicht angucken. Das ist so furchtbar, weil die halt direkt am Anfang natürlich die ganzen Verätzungen zeigen, die Verbrennungen von den Feuerwehrleuten, die offenen Wunden, alles, das ganze Elend, da wie es halt erstmal losgeht. Und dann sind ein paar Wochen ins Land gegangen und ich habe dann eben so beiläufig mal gelesen, dass das halt extrem gehypt wurde, dass es so viele gute Kritiken gekriegt hat. Und habe ich mir gedacht, naja, guckst du es dir jetzt doch mal an. Und dann habe ich da mal 3 Folgen nachgeholt.
Ja.
Und du kommst aus dem Kopfschütteln nicht mehr raus, muss ich sagen. Weil du jedes Mal denkst, ey, wie kann man das so machen? Oder wie kann man da überhaupt nur denken, das so zu machen? Oder wie das halt von oben alles durchgedrückt wurde, wie die sich dann doch Hilfe rangeholt haben. Wie da teilweise zig Leute einfach als so eine Art Himmelfahrtskommando da reingeschickt wurden, weil sie es mit Robotern gar nicht geschafft haben, das aufzuräumen und sowas. Also das ist auf jeden Fall extrem krass und wahrscheinlich das Beste, was ich an Serien seit langem gesehen habe. Also sowohl dramaturgisch, weil die Geschichte war mir so nicht klar, also die ganzen Hintergründe dazu nicht, die ganzen Details aber auch, also wie dann teilweise, sag mal, die Stadt gesäubert wurde, in Anführungsstrichen, weil die ja die ganzen Leute rauskriegen mussten. Was da noch für Hintergründe waren, auch das schauspielerisch extrem stark, was die für einen Cast hatten, um die wirklich die Verbrecher, sag ich mal, 1:1 darzustellen von damals. Extrem stark, kann ich dir wirklich nur extrem empfehlen, dir das mal anzuschauen.
Ja, hört sich auf jeden Fall interessant an.
Aber du solltest halt vielleicht wirklich nichts dabei essen und dir bewusst sein, auf was du dich da einlässt. Also wenn du jetzt gerade einen schönen Tag hast, wo du gute Laune haben möchtest, also dann lohnt sich's, glaube ich, nicht.
Okay. Na gut. Ja, dann so viel zu Tschernobyl.
Hast du noch was?
Ja, ich hätte dann nur noch einen Film.
Genau, ich habe da auch noch einen. Also
ja, dann habe ich noch Mortal Engines geguckt. Den kennst du ja eventuell.
Ich bin gespannt drauf. Ich habe mich noch nicht dazu durchringen können, den zu schauen.
Genau, also ich habe den halt hauptsächlich geguckt, weil der Hugo Weaving mitspielt, ne? Und Christian Rivers hat da Regie geführt. Der hat ja Oscars, da hat er schon einen Oscar gekriegt. Das ist derjenige, der zum Beispiel bei Herr der Ringe, wir haben uns drüber schon mal unterhalten bei Metropolis, ne? Der hat für Herr der Ringe die Effekte gemacht und für King Kong. Dafür hat er halt einen Oscar schon gekriegt. Und Peter Jackson, der hat das Drehbuch geschrieben und den Film produziert, ne? Und
der hat gar nicht selber Regie geführt.
Aber der hat ja...
Ah, das erklärt einiges.
Ja, genau. Also das ist ja zum Beispiel wie bei District 9, ne? Den hat ja Peter Jackson auch produziert.
Ja.
Und der ist ja ziemlich gut gewesen. Und da dachte ich, naja, gut, guckst du dir den mal an, vielleicht ist der auch, vielleicht genauso gut oder vielleicht ein bisschen schlechter oder besser, naja, je nachdem. Auf jeden Fall ist es ja so eine Buchvorlage, das ist so ein dystopischer Roman von Philip Reeve und da geht's halt, ja, darum, ist halt so ein typisches Fantasy-Abenteuer, ne? Irgendwie hier, was weiß ich, Menschheit, Zivilisation zerstört Und jetzt ist aber so, dass die Technik noch so weit vorhanden ist, dass sie halt Städte bauen, die sich irgendwie durch die Gegend bewegen und sich aber irgendwie noch gegenseitig konsumieren müssen, um halt am Leben zu bleiben, mehr oder weniger, damit die Maschinen laufen, weil wenn die einmal aus sind, dann sind die Motoren aus. Ne? Ja, es ist ganz gut gemacht, auf jeden Fall. Das ist halt so, naja, so ein Teenie-Abenteuer, sag ich mal, ne? Also es gibt ja so diese Mockingjay-Filme, wie heißt das nochmal, Tribute von Panem, ne? Dann gibt's hier Maze Runner und sowas, ne?
Ja.
Und in die Kerbe schlägt der Film auch. Also der macht jetzt nicht besonders viel falsch, aber es ist halt jetzt auch nicht so die große Überraschung, außer eben, dass man diese wandelnden Städte, die hat man so noch nicht gesehen im Film, aber den Rest, den kennt man halt irgendwo, ne? Von diesen dystopischen Teenie-Filmen. Nichtsdestotrotz, wenn man die anderen Filme mag, da wird man auch nichts falsch machen, wenn man den jetzt schaut. Ne? Muss man mal so sagen.
Aber ich finde das extrem schade, muss ich sagen. Also ich habe den Trailer gesehen damals und da habe ich mir so gedacht, oh, das Setting ist ja voll geil. Also du hast so Städte, die gegeneinander kämpfen. Das ist voll, wie heißt hier, Cyberpunk?
Steampunk.
Genau. Steampunk. Und das sah mega gut aus. Und dann Peter Jackson macht das.
Ja, CGI ist auch stark. Ich sage jetzt erstmal Prost, genau. Ja, Tino, genau. Also das alles, wie du das so sagst, das ist auch so. Genau. Aber das ist halt, also so ein typischer Film, sag ich mal. Ne? Also das kennt man
ja schon. Ja, aber wenn das dann eher in die Richtung von Mad Max Fury Road oder sowas gegangen wäre, wo du vielleicht denken würdest, okay, das passt da eigentlich eher rein. Und dann aber Städte, die gegeneinander kämpfen mit der Action oder der Story eben von Fury Road.
Genau.
Peter Jackson produziert das. Das kannst du ja nichts falsch machen.
Ja, auf jeden Fall.
Dann erzählst du mir jetzt irgendwas von hier, das geht in die Richtung von Tribute von Panem.
Ja, doch, das ist auf jeden Fall so. Auf jeden Fall. Also District.
Das ist so furchtbar.
Also, naja, also District 9 zum Beispiel, das ist ja eher so ein Film wirklich für jetzt nicht so, also nicht Teenies, ne? Den kann sich jeder angucken. Der ist einfach nur ziemlich, ziemlich gut gemacht. Na, Model Engines ist eher so, doch, der schlägt schon in die Kerbe, da muss man, das ist schon so ein, eher so, da sind auch die Hauptdarsteller, die sind so Teenager, ne, alle.
Das ist doch scheiße.
Ja.
Wenn man den als FSK 18 macht und richtig dick aufzieht, ist das doch übelst gut. Und dann spielt er halt nicht mehr so viel ein, gell?
Ja, wahrscheinlich. Also der Film, es ist eben, der macht doch nicht wirklich viel falsch, also den kann man sich ja schon angucken. Aber, genau, doch eher mehr so
der Einheitsbrei, ne? Der hat wahrscheinlich zu hohe Erwartungen gehabt.
Damals. Vielleicht sogar, das kann natürlich sein. Ne?
Das könnte sein. Deswegen dann ein bisschen enttäuschend.
Ja, was auf jeden Fall cool ist, da gibt es so einen Nekromanten, der heißt Shrike, der wird von Stephen Lang gespielt. Stephen Lang, der hat ja zum Beispiel bei Avatar mitgespielt, ne? Oder bei Männer, die auf Ziegen starren. Eventuell kennst du den?
Ja.
Ne? Und der spielt halt diesen Nekromanten. Das ist halt eine coole Nebenstory. Das lohnt sich auf jeden Fall auch, das mal anzugucken. Also das ist wirklich schön gemacht. Das hebt sich auch ein bisschen ab und hält auch die Spannung aufrecht. Es gibt auch, also ich kann an dem Film eigentlich nicht wirklich was Schlechtes sagen, außer dass man halt nicht zu viel erwarten sollte auf jeden Fall. Der ist halt trotzdem...
Ja, das klingt halt schon so traurig.
Ja, aber der ist trotzdem gut gemacht. Der hat gute CGI. Der hat auch eigentlich eine gute Story. Ne? Aber das ist halt eher so für so ein bisschen Teenies ausgelegt.
Aber ich bin der Meinung, dass der Film auch das Nonplusultra der aktuellen Technik hat.
Ja.
Also ich glaube, da gab es nichts, was irgendwie nicht teuer genug wäre.
Ja, für den Film. Das kann man schon so sagen. Die CGI, die ist richtig gut, ne?
Von 8K-Kameras bis hin zu was weiß ich was.
Ja, auf jeden Fall.
Kann ich mir schon vorstellen.
Ja, gut, aber das ist ja bei The Hobbit auch so im Kino gewesen, habe ich auch gedacht hier, Mensch.
Ja, aber das
ist so Quatsch. Kannst du das nicht irgendwie normal drehen? Das war ja bei, also Herr der Ringe, das war doch schon super. Und diese 4K bei The Hobbit, das war irgendwie ein bisschen zu viel, oder? Finde ich.
Beim Hobbit war es ja dieses HFR. Die doppelte Geschwindigkeit mit 48 Frames anstatt
von 24. Das war ja wie, als wenn ich Sturm der Liebe mir angucke.
Ja, genau. Genau so sieht's aus. Ja. Wie die letzte Folge GZSZ.
Ja.
Richtig. Weil Peter Jackson geht dann auch eher in die Richtung wie James Cameron, der halt immer das Aktuellste und Neueste und State of the Art sein will, weil James Cameron hat ja damals mit Avatar den ersten 3D-Film gebracht.
Ja.
Oder den ersten kommerziell großen 3D-Film.
Ja.
Und Peter Jackson will wahrscheinlich auch so ein bisschen in die Kerbe rein. Der will immer das Aktuellste, das Beste, viel testen. Es passt halt manchmal nur nicht so.
Ja.
Ach, schade.
Ja gut, da könnte man mal so ein bisschen Breaking News hier reinbringen. Ich habe mich neulich mit einem Kinobetreiber unterhalten und der neue Avatar, der kommen soll, da soll empfohlen werden, auf Laserprojektion umzuschalten für die Kinoprojektoren.
Okay.
Also da gibt's.
Da gibt's aber auch nicht allzu viele Kinos, die das in Deutschland können, oder?
Nee. Ja, da müsste man dann aufrüsten dafür.
Ja,
schwierig. Na gut.
Ja, aber das mussten sie ja damals für Avatar, glaube ich, auch wegen dem 3D.
Ja.
Das ist ja vielleicht dann auch, das ist ja dann vielleicht auch ein Anreiz zu sagen, okay, ich weiß, dass sich das vielleicht damit amortisiert und dann kann man eben das Kino mal umrüsten.
Ja, auf jeden Fall.
Das wäre ja schon ganz interessant.
Auf jeden Fall. Ja, klar. Ja, das ist ja aber auch so ein Ding, ne? Zum Beispiel, also Avatar 3D ist ja super, ne? Aber.
Ja.
Also, wenn ich nicht muss, dann gucke ich mir den Film dann nicht in 3D an. Außer Avatar, weil der geil war in 3D. Ne?
Ja. Aber das Ding ist, wenn ich mir Avatar in 2D angucke, dann kann ich es halt auch sein lassen. Also, den muss ich mir halt nicht angucken, wenn der jetzt auf Vox zum 730. Mal läuft.
Ja, stimmt.
Also, das muss ich mir nicht geben.
Ja.
Da gucke ich mir lieber Pocahontas direkt an.
Ja, genau. Pocahontas mit Action.
Ja, genau. Gut. Habe ich noch einen Film jetzt? Du bist ja jetzt soweit durch, glaube ich, ne?
Ja.
Und zwar habe ich Rocketman gesehen. Da war ich im Kino.
Ach, Elton John Biopic.
Genau.
Aber Tino, jetzt geh nicht und brech mein Herz, ne? Ich hoffe, du hast abends Liebe gespürt.
Ja. Das Can You Feel the Love Tonight kam übrigens nicht. Also, so weit geht der Film nicht. Das Ding ist, der Film ist ja auch von Dexter Fletcher, heißt der, glaube ich, der auch Bohemian Rhapsody gemacht hat. Das heißt, das ist jetzt quasi der zweite Film von britischen Rockstars, in Anführungsstrichen, direkt nacheinander. Aber die Filme könnten unterschiedlicher nicht sein. Also Bohemian Rhapsody war ja sehr pompös, sehr bombastisch, viel auf das Visuelle gebracht. Und Rocketman, ich habe extra vorher wirklich einfach versucht, mal nichts darüber zu lesen und habe mich da überraschen lassen. Und in den ersten 15 Minuten sind, glaube ich, drei riesengroße Tanzszenen übelst Musical-like.
Na, das gehört dazu, oder? Bei einem Elton John-Film.
Genau. Und das finde ich dann aber auch, dass das einfach passender ist. Also die haben quasi das ganze Leben natürlich bis zu einer gewissen Szene verfilmt und haben am den ganzen Anfang, seine Kindheit, seine Jugend, einfach übersprungen. Quasi haben das kurz abgehandelt in drei Songs, glaube ich, die halt mit einem großen Choreografieaufwand dann eben da dargestellt wurden. Ja. Das war aber super. Also du hast genau gewusst, worum es geht. Du hast das alles gesehen. Du hast Lieder von ihm gehört, die jetzt einfach nicht so groß bekannt waren. Und du hast einfach bis halt in das Geschehen reingeworfen worden und hattest aber direkt so das Hintergrundwissen, was du am Ende vom Film dann auch wieder gebraucht hast. Und das fand ich eigentlich schon extrem stark gelöst. Und dann beginnt halt so ein bisschen der Film, damit das der ein bisschen langsamer wird jetzt, weil es geht ja jetzt auf den Hauptakt zu. Und dann geht es eben darum, wie er halt ein großer Star wird, dass er halt ein bisschen schüchterner ist, wie es darum geht, dass er seine Homosexualität erkennt, wie er damit umgeht. Und sowas. Nebenbei kommen immer so die großen Songs, sag ich mal, sowas wie jetzt Tiny Dancer oder Don't Go Breaking My Heart und so ein bisschen die Hintergrundgeschichte dazu.
Ja.
Wobei ich aber sagen muss, dass man nicht genau weiß, ob das jetzt hundertprozentig so passiert ist, wie es da eben dargestellt wird, oder ob die einfach nur so eine kleine Geschichte drumherum erfunden haben, die quasi in sein Leben reinpasst zu dem Zeitpunkt und gleichzeitig aber noch den Song widerspiegelt. Also das wirkt halt manchmal so ein bisschen wie ein Musikvideo, was in den Film reingeschnitten wird.
Okay.
Aber was halt auch immer passend zu der Szene ist. Also es ist nie jetzt, dass das irgendwie komisch wirkt oder so. Oder dass das jetzt konstruiert wird, damit das da, damit die den Song halt spielen können. Nein, es passt einfach immer rundum geschlossen rein. Also es ist echt sehr, sehr gut gemacht.
Ja.
Wie gesagt, das geht halt bis zu einem gewissen Punkt, wo er dann mit seiner Therapie beginnt. am Ende, weil er merkt oder selber sagt von sich, das ist so das Erste, was er in dem Film sagt, okay, hier, sein Name ist Elton John, er kommt zu der Therapie rein, sein Name ist Elton John, er ist alkoholabhängig, drogenabhängig und sexsüchtig.
Okay.
Und dann erklärt er halt quasi so ein bisschen sein Leben.
Ja.
Und das ist auch so das Ende vom Film, also wie er dann in dieser Klinik eben drin ist. Und dann kommt halt nochmal im Abspann, was dann im Endeffekt alles noch danach gekommen ist.
Ja. Ja, Dino, da möchte ich gerne mit dir auf Elton John erstmal anstoßen. Prost.
Ja, ja, Prost.
Ja, Elton John ist schon, naja, was ist denn das? Elton John ist schon eigentlich eine Musik-Ikone eigentlich, wenn du so willst, ne? Oder?
Auf jeden Fall. Und ich muss aber sagen, dass mir das früher nicht so aufgefallen ist. Also ich habe nicht so viele Punkte gehabt, wo ich das so mitbekommen habe. Das erste Mal habe ich den halt auch mitbekommen, wo er den Soundtrack oder die ganzen Lieder für König der Löwen gemacht hat.
Genau.
Und danach ist er mir aber auch nie wieder groß aufgefallen.
Nee, nee.
Aber das ist ja nun damit zusammenhängt, dass er diese ganzen Süchte hatte und dann sich so zurückgezogen hat und dann eben einfach halt mit seinem Mann zusammen leben wollte. Und dann einfach Ruhe war. Aber ich habe das halt so, wie gesagt, nie gekannt, wie er halt früher war. Die ganzen Hits hast du alle mal gehört im Radio oder sowas.
Ja.
Aber du kanntest die ganzen Geschichten nicht dazu, was er halt für eine schillernde Figur war, wie er auf der Bühne war, wie er, warum er war, wie er war, wie die ganzen Songs entstanden sind und alles.
Ja.
Das ist halt schon interessant. Und ich fand das auch authentischer, als jetzt Bohemian Rhapsody war. Also Bohemian Rhapsody hat halt schon eher so gewirkt, als ob das alles um diesen Rami Malek so ein bisschen konstruiert wird. Dass er halt so als großer Freddie Mercury halt agieren kann.
Ja.
Und da ging es auch eher um die Songs, die irgendwie reinzubringen und nicht so um die Geschichten hinter den Songs.
Mhm.
Außer jetzt Bohemian Rhapsody selber.
Okay.
Bei Rocketman war es dann eben schon eher so, dass es dass versucht wurde, so ein bisschen die Hintergründe zu erklären, warum sein Leben war, wie es war.
Ja.
Aber jetzt kommt das große Aber. Oftmals ist es so, dass die ganzen Antagonisten in dem Film, na, Antagonisten kannst du auch nicht sagen, aber die ganzen anderen Charaktere in dem Film, also seine Eltern, also sein Vater besonders, die Mutter, sein ehemaliger Manager, dass alle so ein bisschen sehr, sehr schlecht wegkommen. Dass allen so die Schuld in die Schuhe geschoben wird, dass die dran schuld waren, dass er sich nicht geliebt gefühlt hat, dass er die Drogen genommen hat. Wieso das alles so geworden ist.
Na, das ist wie hier.
Ich habe dann hintenrum so mitbekommen, wo ich dann ein bisschen mehr über den Film gelesen habe, dass die eine Produktionsfirma, diese Rocket Pictures heißen die, glaube ich, von Elton John selber ist. Er quasi der Besitzer ist von der einen Produktionsfirma davon. Du halt ganz genau, warum das so dargestellt wird, wie es dargestellt wird. Und das finde ich, also das muss man halt wissen. Dann kann man das so hinnehmen, dann kann man sagen, okay, soll mich jetzt alles nur unterhalten, das soll jetzt gar nicht so hundertprozentig realitätsnah sein, sondern das ergibt alles so, wie es ist, ein stimmiges Bild.
Ja.
Aber ich muss halt im Hintergrund haben, das wird nur aus einer Richtung erzählt, es kommt nur von ihm selber und das ist dann auch klar, dass alle anderen nur so schlecht dargestellt werden.
Ja, ja gut.
Weil für ihn, er hat sich so quasi so reingefunden, dass für ihn ist es so, mein Vater hat mich nicht geliebt, deswegen ist das so und so. Meine Mutter war so gefühlskalt, wie sie ist. Deswegen ist das so und so. Und mein ehemaliger Manager hat mich nur ausgenutzt. Der hat mich auch nicht geliebt. Deswegen hat er mich noch mehr in die Depression gestürzt oder sowas.
Ja, also liebe Zuschauer, also ich habe jetzt direkt ein Déjà-vu, ne? Weil ihr könnt es ja ahnen, ne? Tino und ich, wir spielen ab und zu mal zusammen Fußball. Und das ist auch immer so, ne? Bei Tino, ne? Der Rasen ist nicht ordentlich, der Ball war nicht aufgepumpt, die Schuhe haben nicht gepasst. 1:1, das ist wie, als wenn jemand einen Film macht über Tino als Fußballer. Und, und Tino gehört die Produktionsführer. So, jetzt, gut.
Man muss aber auch sagen, dass das ganz gut zu mir passt. Man nennt mich ja auch den Rocketman der Kreisliga.
Genau, auf jeden Fall. jedes Mal, wenn ein Tor geschossen wird, ne, also da wird die Luftgitarre ausgepackt.
Ja, genau.
Alle beide Male bis jetzt.
Ja.
Nein, jetzt ist gut. Wir kommen wieder zurück zum Thema Film. Ja, dann haben wir erstmal so das gemacht, ne? Also wir haben jetzt erstmal aufgezählt, was wir so geguckt haben.
Alles, was wir jetzt gesehen haben.
Jetzt wird man zu den Hausaufgaben kommen.
Können wir eigentlich
direkt
zu den Hausaufgaben.
Ja, und bevor wir das machen, was wir gesehen haben, passt ja jetzt genau erstmal Prost, ne? Prost, Tino.
Prost, Tim.
Ja, und ich habe jetzt von dir ja aufgekriegt Mid-90s.
Richtig.
Und Mid-90s ist der Film, das ist so ein Coming-of-Age-Film, wird er genannt, von Jonah Hill. Also Jonah Hill ist ja dem einen oder anderen bekannt, der ist auch Oscar nominiert, zum Beispiel bei The Wolf of Wall Street und Moneyball, die Kunst zu gewinnen, wurde für einen Oscar nominiert. Der hat aber auch zum Beispiel bei dem einen Tarantino-Film mitgespielt, Django Unchained, 21 Jump Street, kennt man ihn, ne? Der hat eigentlich so viele Filme gemacht schon, ne? Drachenzähmen leicht gemacht, Teil 2, Bad Sitter, genau, Drachenzähmen und so weiter und so fort. Also Jonah Hill müsste eigentlich allen bekannt sein, ne? Wenn nicht, haben wir so ein bisschen aufgeklärt. Der ist immer so ein bisschen korpulent, ne? Der korpulente Schauspieler.
Der witzige Dicke.
Genau, genau. Spielt er in den meisten Rollen. Auf jeden Fall, ja, Mid-90s ist ein Film, ja, der spielt halt, wie der Name schon sagt, in Mitte der 90er Jahre. Und da muss man halt schon mal sagen, der Film ist auch glaube ich, auf 16mm Kamera gedreht, ne? Oder? Wenn mich jetzt nicht alles täuscht.
Boah, das habe ich jetzt nicht nachgelesen, aber er ist auf jeden Fall im Format 1:1.
Genau, genau. Und ich habe halt, wo ich den Film geguckt habe, also hätte ich nicht gewusst, dass der 2018 gedreht worden ist, also da hätte ich echt gedacht, der Film ist wirklich in der Mitte der 90er Jahre gedreht worden, weil das so rüberkam. Ja, spitze, klasse, genau. Ja, wer spielt da mit? Zum Beispiel Sunny Suljic, Lucas Hedges, der war Oscar nominiert. Genau, ansonsten, Laienschauspieler nicht, kann man nicht sagen, aber schon auf jeden Fall junge Nachwuchsschauspieler, die noch nicht in so vielen anderen Filmen mitgespielt haben, weil die ja so Jugendliche spielen da, ne, so unter 18-Jährige. Und
aber
eigentlich
die Mutter war doch bekannt.
Die Mutter ist bekannt, ja?
Ja.
Catherine Waterston, ne, müsste das sein?
Ja, kann sein. Auf jeden Fall die Mutter von ihm ist bekannt.
Genau, also
die hat das Gesicht kam mir sehr
Tierwesen
bekannt
mitgespielt.
Vor.
Fantastische Tierwesen.
Genau, das war die. Ja, fantastische genau. Tierwesen, ja.
Und ja, da geht's halt um einen, um diesen Stevie, der von Sunny Suljic gespielt wird. Der ist 13 Jahre alt zu diesem Zeitpunkt und wächst halt in der Mitte von 1990er Jahren in L.A. auf, in Los Angeles. Na? Und ist halt erst so ein normaler Typ, der hat einen großen Bruder, der wird halt immer von dem geärgert. Und irgendwann lernt er dann halt so ein paar Skater kennen. Und ja, wächst dann halt auf in dem Skater-Milieu von Los Angeles. Und ja.
Merkst halt, dass also, er will halt immer dazugehören. Ja. Er lernt die halt kennen, er sieht halt ein bisschen zu denen auf. Sieht halt, dass die immer zusammen abhängen, die sind cool, die haben die neuesten Skateboards, die hängen ja immer in diesem Skateboardladen ab zusammen.
Genau, genau.
Er blickt halt ein bisschen zu denen auf, für ihn sind es halt die coolen Erwachsenen oder coolen großen Leute.
Genau, und der Ray, der zum Beispiel
halt zusammenhängen will.
Genau, der Ray, dem der Laden gehört, der wird gespielt von Nakhil Smith, das ist zum Beispiel auch ein richtiger Profi-Skateboarder zum Beispiel. Und also aber witzigerweise ist der Film so, also die machen da halt nur so, die springen mal hoch mit ihren Skateboards, ne, und sowas. Aber da werden halt nicht groß Tricks vollführt auf den Skateboards, sondern das ist einfach nebensächlich, ne. Es geht halt wirklich um die Geschichte, um so ein bisschen, ja, wie er sich so da reinfuchst in diesen Lebensstil und wie er halt immer mehr Gefallen daran findet im Laufe der Zeit. Genau, also so ein bisschen, das ist dieses lockere Skaterleben in L.A., der 90er Jahre, was
aber
so
genau,
gezeigt
genau
wird.
So ist es halt auch, dass der Film, also der hat halt keine richtige Geschichte, also der hat kein richtiges Ziel, auf das er hinausläuft, sondern du begleitest ihn halt, wie er sich versucht, da ein bisschen einzugliedern in dieser Gruppe, was er mit denen erlebt, wie es halt abgeht, wie er so ein bisschen Anerkennung findet da und wie er eben erwachsen wird. Wie du eben schon gesagt hast, ganz klassisches Coming-of-Age-Ding. Genau. Wo es aber mehr um das Wie geht, als um das Warum oder was.
Ja, genau. Und das hätte ich jetzt eben auch als nächstes gesagt. Also wirklich richtig so viel passieren in dem Film tut auch nicht. Deshalb, man muss aufpassen, was man hier erzählt, ne? Weil sonst hat man vielleicht sogar schon ein bisschen zu viel erzählt.
Und aber du kannst ja nicht spoilern. Wenn es keine Geschichte gibt, kannst du nicht spoilern.
Ja, eben, genau. Also das ist wirklich wie, man kann das vergleichen. Das ist jetzt ein bisschen unfair und holprig. Aber so ungefähr diese Erzählstruktur haben ja auch viele deutsche Filme zum Beispiel. Ne? Aber ich finde, also aber trotzdem, aber dieser Film, ja, unfreiwillig, aber trotzdem, obwohl da so wenig passiert in dem Film, ist er trotzdem richtig, richtig spannend und halt auch einfach nur unglaublich gut gemacht, ne? Also, wenn du da einmal zuguckst, da willst du auch wissen, wie es weitergeht. Obwohl da, es plätschert
so dahin, mehr oder weniger, ne? Ja, genau, es passiert nichts, aber du möchtest trotzdem wissen, wie es weitergeht.
Genau, gut, es gibt mal einen Aufreger, ne? Aber ich meine, heutzutage, wer hat da noch keinen 12-Jährigen mit einer Crackpfeife gesehen, ne? Aber ansonsten ist das eher
ganz
so.
Normal.
Ja, das hat jeder schon mal gesehen irgendwo. Ja. Ja, also, was soll man da sagen? Sollte man da schon zu einem Fazit kommen? Auf jeden Fall, der Soundtrack ist richtig, richtig stark.
Ja.
Die Musik hat ja gemacht der Trent Reznor, den kennt man.
Woher kennt man den, Tim? Weil wir kennen den vielleicht, ja. Aber unsere Zuhörer heißt nicht unbedingt, dass er jeder jetzt unbedingt das weiß.
Ja, also der hat zum Beispiel bei Bird Box, den kennt man ja, den Film, ne? Dann Gone Girl, Verblendung, Social Network hat der Musik gemacht. Und auch, ich dachte, Clint Mansell. Nee, aber, ach, hier steht Atticus Ross. Das ist der Sänger von, ich glaube, das war der Sänger von, nee, da sage ich jetzt was Falsches. Der hat auch auf jeden Fall bei The Social Network, Book of Eli, Gone Girl Musik gemacht. Triple Nine, Death Note, Bird Box, genau. Also die zwei, die kennen sich richtig gut aus mit Soundtracks und das merkt man den Film auch an. Das passt wirklich wie die Faust aufs Auge. Kameratechnisch, da kann man gar nicht meckern. Also wie gesagt, wirklich, ich dachte, ich gucke mir einen Film aus den 90er Jahren an. Das ist echt sehr gut.
Was man aber dazu sagen muss, ich hatte dich ja im Vorfeld gefragt, ob du Kids gesehen hast. Weil der hatte nämlich eine sehr, sehr ähnliche Art und Weise. Der war ein bisschen krasser in der Art und Weise, was passiert ist. Ja. Aber
Moment mal. Erstmal Prost.
Das ist jetzt auch das Letzte, gell?
Ja. Also Kids ist ja einer deiner Lieblingsfilme, hast du gesagt, ne?
Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, ich habe den früher relativ oft gesehen. Also das war einer von den, weiß nicht, kann es jetzt nicht sagen, bekannteren Film, aber das war einer von den Insider-Filmen so zu unserer Abi-Zeit. Also der ging da so ein bisschen rum, ja, hast du Kids schon gesehen und sowas. Aber da war der auch schon 15 Jahre alt oder so, der Film.
Ja, also hätte
der Film ist, glaube ich, damals wirklich gemacht worden, als also da, wo Mid-90s spielt.
Ja, also und, hätte man mich gefragt damals, ob ich Kids gesehen hätte, da habe ich gesagt, na klar, drüben im Wald. Ja. Also ein Rehkitz habe ich auf jeden Fall gesehen damals schon mal. Oh, oh. Oh Mann.
Okay.
Gut, dass wir jetzt aufhören mit unserem Gänseblümchen-Tee.
Aber du kannst auf jeden Fall Kids mal nachholen. Weil, wie gesagt, das ist ein ähnliches Klientel. Wie gesagt, eine Nummer krasser. Aber sehr, sehr ähnlich.
Ja.
Ja.
Ja, ansonsten gibt es dazu noch was zu sagen. Ich bin gerade am Überlegen.
Ich glaube nicht. Also, man muss eigentlich nicht mehr da viel dazu sagen. Jemand, der in den 90ern geboren ist oder, naja, sag mal, eher aufgewachsen, der kann das alles schon ganz gut mitnehmen.
Ja.
Das wäre ja eigentlich so deine, wobei Kindheit kannst du auch nicht mehr sagen, da warst du ja auch schon relativ alt, oder?
Naja, also so alt bin ich noch nicht, Tino, ne? Das kann man schon sagen, dass das meine Kindheit war. Genau. Also,
Du bist auch Mitte der 90er in L.A. aufgewachsen.
Genau. Ja. Aber na gut, wir wollen nicht zu sehr ins Detail gehen.
Nein.
Okay. Ja.
Gut. Kommen wir zu meiner Hausaufgabe.
Tino? Genau, gerne.
Du hattest mir Better Watch Out gegeben. Jetzt habe ich einmal gelesen, der ist von 2016, einmal von 2017. Im Prinzip ist es egal, was wir sagen. Ich habe den Film vorher nicht gekannt. Ich habe davon noch nie was gehört gehabt. Das war alles neu für mich. Und wo ich so ein bisschen den gesucht habe, habe ich dann auch gesehen, es geht eher so Kategorie Low-Budget B-Movie. Der Regisseur hat mir auch nichts gesagt. Chris Peckover. Mhm. Der hat, glaube ich, auch vorher nicht wirklich irgendwas gemacht.
Nee, also
der hat keinen großen Namen gehabt. Der hat auch das Drehbuch geschrieben dazu.
Ja.
Und ich habe gedacht, ja komm, lässt du dich jetzt einfach mal drauf ein und guckst dir das mal an.
Ja.
Was kann schon passieren, wenn du jetzt im Mai war das, ja, war sogar noch Mai, einfach mal einen Weihnachtsfilm guckst.
Genau. Und hab ich habe ja, hab so ja nur den, ich habe ja nur den Trailer gekannt. Und okay, da dachte ich schon, krass, das ist ja wie Kevin allein zu Hause. Nur irgendwie scheint das so witziger zu sein.
Ja.
Und ich habe mich auch nicht weiter drüber informiert, aber ich dachte nur, das sah so cool aus und witzig. Das ist irgendwie bestimmt so eine Art, das muss so eine Art horrormäßiger Film
offiziell
sein, aber auch trotzdem.
Offiziell ist es ja eine Horrorkomödie.
Genau. Und da dachte ich, ach komm, und zu Weihnachten, da hätte ich keine Lust, den anzugucken, aber jetzt mal im Sommer.
Da ich glaube, da komme ich aber nochmal. Da komme ich nochmal dazu dann.
Ja.
Und jetzt muss ich aber im Vorfeld schon sagen, ich möchte eigentlich gar nicht dann auch so viel über die Geschichte erzählen, weil das ist.
Nee, das sollte man auch nicht machen.
Das sollte man nicht machen, genau. Noch ein bisschen was zum Hintergrund. Also die Hauptdarsteller sind Levi Miller, der spielt den Luke, also den Hauptcharakter. Und dann gibt es da noch die Olivia de Jong, die Ashley, die Babysitterin, und den Ed Oxenbold oder sowas.
Genau.
Der spielt den Garrett, den besten Freund vom Luke. Und die beiden letzten, also die Olivia und den Ed, die kennt man schon aus The Visit.
Genau.
Wenn dir der Film was sagt, genau. Da ging's
von
diese,
M. Night Shyamalan.
Ach, der ist, ne? Ja, okay, das erklärt auch einiges. Ja. Und da geht es ja um die beiden Kinder, also die Geschwister, die dann zu ihren, in Anführungsstrichen, Großeltern kommen.
Na, also hier, Achtung, Spoiler-Alarm schon wieder, ne?
Naja, warum?
Naja, die kommen eigentlich zu ihren Großeltern, ne?
Ja. Also,
na gut, aber naja.
Genau.
Gut.
Ist ja egal. Der Film hat eine IMDb-Bewertung von 6,5. Also, wenn du mir nicht aufgegeben hättest, wäre ich wahrscheinlich nie auf den gestoßen. Beim näheren Betrachten habe ich dann gesehen, dass die unter 18-Jährigen dem eine 7,1 gegeben haben, was ja eigentlich eine sehr, sehr ordentliche Bewertung ist. Aber die Bewertung immer weiter abnimmt, je höher das Alter ist. Das heißt, am Ende bei den über 40-Jährigen kommt er dann auch nur mit einer 6,3 oder sowas weg. Also das ist dann überhaupt nicht mehr so dolle.
Ich habe aber würdest du sagen, das ist so ein Teenie-Film? Das würde ich aber eher nicht sagen, oder?
Nee, überhaupt nicht. Aber dass der, weiß nicht, dass die Gegebenheiten, die der Witz oder so, oder das, was den Film halt ausmacht, dass das wahrscheinlich eher ein jüngeres Publikum anspricht, weil es halt auch auf Filme anspielt, die wahrscheinlich, ich sag mal, die Älteren nicht so gesehen haben.
Zum Beispiel Adventure Time, ja, wird angesprochen, genau.
Es geht ja auch auf Kevin allein zu Hause. Und
genau.
Am Anfang habe ich gedacht, dass es in die Richtung von The Purge oder The Strangers geht. Also das habe ich ganz am Anfang gedacht. Aber da komme ich dann, wie gesagt, gleich nochmal zu. Ich habe im Internet ein bisschen gesucht, habe aber kein Budget gefunden. Also ich weiß nicht, wie viel der Film gekostet hat. Und an seinem Veröffentlichungswochenende hat er ganze $100,000 eingespielt.
Oh.
Das ist nicht viel. Also das ist sehr, sehr dünne. Aber ich weiß auch nicht, in wie vielen Kinos der angelaufen ist. Also das ist halt eigentlich eine ganz typische Direct-to-DVD-Geschichte. Das ist eigentlich so ein Film, der kommt halt raus und direkt auf DVD, und dann wird das halt entweder ein Insider oder das wird halt so ein ganz klassischer Kultfilm, der dann eben zu Weihnachten mal läuft. Meiner Meinung nach wird es eher Zweiteres. Also ich werde den wahrscheinlich ab jetzt jedes Jahr zu Weihnachten gucken. Aber da komme ich dann auch noch mal nachher dazu.
Okay, ja, du kommst ja auf ganz schön viel nachher nochmal
ja,
dazu.
Ja, genau.
Also ich finde es auf jeden Fall witzig, ja.
Ich spreche immer Sachen an und dann, nachher noch. Ich möchte halt ganz gern eigentlich chronologisch vorgehen, aber ich komme immer von Hundertstel ins Tausendstel.
Da hören wir dann in der nächsten Folge was dazu nochmal zu den Filmen.
Ja, genau, da komme ich dann in späteren Staffeln nochmal dazu.
Also mir hat der Film auf jeden Fall sehr, sehr gut gefallen. Der war auch sehr originell. Man darf eben wirklich
nicht so weit sind wir noch gar nicht.
Ach
so, kommen wir später dazu.
Ja, dann Tino.
Ich möchte jetzt nämlich eigentlich nur den Anfang von der Geschichte nochmal erzählen, weil ich habe bis jetzt nur IMDb-Bewertungen vorgelesen.
Okay.
Und zwar geht es eigentlich darum, dass der Luke und der Garrett zusammen ein bisschen abhängen und Lukes Eltern unbedingt ein Date haben wollen oder halt abends weggehen wollen, am Abend vor Weihnachten. So, jetzt ist halt die Frage, der Junge ist 12 Jahre, warum muss der überhaupt noch einen Babysitter bekommen? Aber seine Eltern vertrauen ihm anscheinend nicht und deswegen kriegt er einen Babysitter. Und das ist halt diese Ashley, die das aber schon viele Jahre macht für ihn, und er ist so ein bisschen in die verschossen. Also schmiedet er jetzt mit diesem Garrett zusammen Pläne, wie kriege ich die rum? Und das geht so ein bisschen am Anfang hin und her. Und dann sind die Eltern weg. Die Babysitterin ist da. Garrett ist auch abgehauen. Er ist mit der Babysitterin allein, also mit der Ashley. Und er versucht jetzt so ein bisschen sie halt anzubaggern, macht ein bisschen Kerzenlicht an. Die wollen halt zusammen essen und so.
Genau.
Und irgendwann siehst du im Hintergrund, wie so an den Fenstern irgendwelche Leute mit Masken vorbeischleichen. Und das ist eigentlich der Punkt, wo ich dann nichts weiter zur Geschichte sagen möchte. Das ist nur das, wo ich gesagt habe, es geht so in die Richtung The Purge und was habe ich gesagt? The Strangers?
Hab ja, ich gedacht. Also ich muss sagen, eigentlich passt sehr gut als Vergleich der Film von McGee oder McGee oder wie der heißt. Der hat ja The Babysitter gemacht. Auf Netflix kann man den angucken. Der geht okay. Eigentlich auch, der steigt so ein bisschen in dieselbe Richtung. Falls du den schon mal gesehen hast.
Nee, den habe ich noch nicht gesehen.
Den kann man eigentlich auch nur empfehlen. Der ist richtig, richtig gut und ziemlich, ziemlich witzig.
Okay.
Jetzt schaue ich noch mal kurz. Genau, wie der heißt als Regisseur. Genau, The Babysitter. Der schlägt so ein bisschen in die Kerbe rein. Aber Better Watch Out ist auf jeden Fall origineller und einfallsreicher. Aber The Babysitter ist auch sowas, da ist halt auch eine ältere Babysitterin und ein jüngerer Junge, auf den aufgepasst werden muss.
Genau. Ja.
Und ziemlich witzig, auf jeden Fall. Ja. Gibt's auf Netflix.
Und wie gesagt, ich möchte halt zu der Geschichte nicht weiter irgendwas erzählen, weil das wäre dann alles zu viel verraten.
Ja, auf jeden Fall.
Da geht es sehr viel um Plot-Twists, wo immer wieder neue Sachen reinkommen, wo man einfach, wie gesagt, nicht damit rechnet. Aber, jetzt das große Aber, der Film basiert extrem auf Plot-Twists und auf Überraschungen, aber du kannst ihn immer noch ein zweites Mal gucken. Also ich würde nie sagen, dass du jetzt sagst, okay, jetzt weiß ich ja, wie die Geschichte ausgeht, jetzt gucke ich mir den nicht noch mal an.
Genau.
Deswegen
den kann man sich auf jeden Fall noch mal angucken.
Das ist ein ganz krasses Merkmal dafür, dass ich jetzt sagen würde, das kann wirklich ein Weihnachtskultfilm werden. Weil da sind Szenen drin, die du dann immer wieder gucken kannst, wo du dann immer wieder weißt, jetzt kommt das und das und coole Sprüche und sowas und einfach Sachen, die halt im Kopf bleiben.
Genau.
Und du kannst es aber immer wieder angucken.
Ja, oder auch mal mit Kumpels oder so, ne, zu Weihnachten.
Ja. Genau.
Auf jeden Fall.
Wenn du nicht das 10. Mal Kevin allein zu Hause gucken willst oder tatsächlich Liebe, dann guckst du dir halt mit Kumpels den an.
Genau. Könnte man ja auch so ein Kinoabend machen, ne? Kevin allein zu Hause, allein in New York und dann
Better Watch Out.
Ja, könnte man mal machen.
Ja.
Also, ich muss auch sagen, der Film hat mir richtig, richtig gut gefallen und auch dieser Levi Miller, ne? Der eine Schauspieler, der war halt super genial, finde ich richtig gut. Auch diese typische, der ist ja eigentlich viel älter, aber diese typische, wenn er so rumgeschrien hat, ne, und dann diese komische Quietschstimme kommt, so als wenn er im Stimmbruch wäre, das ist schon klasse gemacht, auf jeden Fall. Oder es gibt ja Szenen, da kann man eigentlich auch nicht weiter drauf eingehen. Auf jeden Fall, wenn ihr den Film schaut, das ist halt auch manchmal, eigentlich ist das gar nicht manchmal witzig, sondern das ist eigentlich richtig, richtig erschreckend, weil man hat es da mit dem einen oder anderen Psychopathen zu tun.
Nicht so viel mehr verraten.
Will ich nicht verraten. Ne? Aber es gibt halt
was ich erschreckend fand, ist, ich habe teilweise an Szenen gelacht, wo ich vielleicht hätte nicht lachen sollen.
Und ich dachte manchmal, der Film war bis jetzt so witzig, aber das ist ja jetzt richtig übel.
Genau.
Ja.
Da habe ich wahrscheinlich einfach noch mal lauter gelacht dann.
Ja. Auf jeden Fall. Aber ja, gut. Ja, gibt's sonst noch was dazu?
Wie gesagt, ich möchte eigentlich gar nicht so viel von erzählen. Das ist aber ein klares Highlight.
Auf jeden Fall
mal anschauen.
Hat auf jeden Fall Potenzial wirklich zum Weihnachtskultfilm.
Genau.
Ja.
Gut. Kommen wir jetzt zu einer Filmverschwörung, Tim.
Ja,
wenn du eine vorbereitet hast.
Klar, na klar. Auf geht's. Okay, also Tino, ich habe eigentlich nicht nur, das ist nicht nur die Filmverschwörung der Woche, sondern das ist die Filmverschwörung aller Zeiten. Die größte Filmverschwörung, die es jemals gegeben hat, Tino.
Ehrlich? Die Mondlandung?
Ja, und Nein, und das möchte ich dir auch gerne mal erklären, warum. Ne? Also stell dir jetzt mal vor, ich komme jetzt zum Beispiel zu dir, ne? Mit einem Film wie zum Beispiel Better Watch Out, ne?
Okay.
Ne? Und dann sage ich dir, hier ist das Drehbuch und ich möchte den Film gern machen, ne? Und du jetzt als Filmproduzent, ne? Du wirst ja dann nicht zur Zeitung gehen und in den sozialen Netzwerken twittern und posten und zum Fernsehen und zum Radio gehen. Hier, ich habe hier einen, der macht hier einen Film und da geht's um Folgendes und hier sind jetzt folgende Twists und zwar geht's darum und dann wendet sich das Blatt zu dem, ne? Aber das ist gar nicht so, denn am Ende stellt sich raus, dass das und das der Fall ist, ne? Das wäre ja Quatsch, oder?
Ja.
Ne? Tino, und genau deshalb ist bei jedem Film ist immer eine Verschwörung mit dabei. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist.
Nein, warum?
Naja, weil du kannst nicht von vornherein den Leuten erzählen, was in einem Film vorkommt. Ne? Weil dann wird es ja auch keiner mehr angucken. Wenn du weißt, was am Ende bei dem Film rauskommt, du hast vielleicht eine Ahnung, aber es muss ja immer auch neugierig machen, ne? Weil du guckst dir ja keinen Film an oder liest dir kein Buch durch, wurde zumindest ein Roman, Sachbuch ist ja was anderes, oder eine Dokumentation ist auch was anderes. Aber du schaust dir ja keinen Spielfilm an, wo du von vornherein schon weißt, was passiert.
Ja, wieso
wenn du nicht neugierig bist, ne?
Naja, es gibt doch auch Filme, die du ein zweites und drittes Mal guckst, da weißt du auch, was passiert.
Ja, das stimmt, wenn er dir gefallen hat.
Und wenn du vorher darum, das Buch gelesen hast, weißt du auch, worum es geht. Also ich glaube nicht, dass die Leute, die Harry Potter gesehen haben, nicht wussten, was bei Harry Potter passiert.
Genau. Das ist ja alles legitim. Aber die Frage ist, ist das 1:1 so passiert? Hast du Harry Potter die Filme gesehen und die Bücher gelesen vorher?
Nee, also nicht alle. Nee.
Ja, okay. Also genau, okay, da gebe ich dir recht, da muss man nochmal unterscheiden zwischen Fan-based Sachen, also wenn sich die Bücher millionenfach verkaufen, da wird auf jeden Fall auch ein Film drüber gedreht, aber auf der anderen Seite ist es ja so, wenn du ins Kino gehst, das ist ja das eigentlich das Alleinstellungsmerkmal des Films, das ist die Exklusivität neuer Filme, ne? Die gibt es nirgendwo anders zu sehen als im Kino und du musst dir Leute ja irgendwie ins Kino locken und wenn du aber zu viel vorneweg verrätst, dann ist das doch schlechter, als wenn du nur Andeutung machst in Trailern. Das könnte passieren, weil da lockst du mehr Leute ins Kino.
Das ist ja der Sinn von Trailern.
Eben, genau. Und das heißt, die Filmproduktionsfirmen und Verleiher und Schauspieler und alle, die dran mitwirken, das wird sicherlich vertraglich auch festgelegt, was sie erzählen dürfen und was nicht, ne? Die verschwören sich untereinander, um eben Leute neugierig zu machen.
Ja.
Ne? Ja, und das war die Filmverschwörung.
Das ist jetzt für dich eine Verschwörung.
Das ist eine Verschwörung, na klar.
Dass die Werbung machen damit.
Nein, dass nicht alles preisgegeben wird.
Ja.
Ja, genau. Da wird sich verschworen, damit du den Film guckst. Ich hoffe, das ist irgendwie ein bisschen verständlich rübergekommen.
Ja. Ich hoffe nur, dass jetzt nicht alle unsere Zuhörer schon abgeschaltet haben.
Ja, nee, das ist der einzige Zweck. Also diese Filmverschwörung, also das ist die Filmverschwörung aller Zeiten, die größte Filmverschwörung aller Zeiten. Es gibt zu jedem Film eine Verschwörung. Und der einzige Zweck dieser Verschwörung ist es, den Zuschauer ins Kino zu kriegen. Oder vor den Fernseher. Oder vor Netflix.
Alles klar.
Ja, und das ist zum Beispiel eine Verschwörung, die ist gar nicht schlimm. Aber das muss so sein. Das ist einfach ganz normal. Ja. Das ist ja wie, Tino, zu deinem Geburtstag, ne? Wenn ich jetzt mit einem Kumpel von mir, da sage ich auch, sag mal Martino lieber mal nichts davon, ne, was er kriegt.
Ja.
Weil das wäre doch scheiße. Tino, wenn ich dir jetzt 2 Wochen vor deinem Geburtstag schreibe, hier, Tino, ich schenke dir eine Harry Potter Box. Als Blu-ray. Ja, da kannst du sie aber sparen, oder? Dass ich die schenke.
Ja, genau.
Ne? Genau. Ja, so. Ja, das war die Filmverschwörung der Woche diesmal. Ansonsten, ja, was bleibt jetzt noch übrig?
Die Filme. Und genau. Mein Gewinnerfilm.
Wollen wir da erstmal die Filme machen?
Wollen wir erstmal die Filme machen, ja.
Die
du meinst nicht, dass ich mich nochmal umentscheide und dir doch was anderes gebe?
Nee. Wir machen erstmal die Filme.
Genau. Und zwar habe ich mir für dich A Prayer Before Dawn rausgesucht.
Ja, nee, den, den kenne ich nicht.
Um jemanden, der in einem thailändischen Knast ist. Und okay. die können da eben ihre Haftzeit verkürzen, wenn sie Kämpfe ausüben.
Okay.
Untereinander.
Mhm.
Genau, darum geht's.
Hört sich so ein bisschen The Raid-mäßig an.
Ja, könnte so ein bisschen sein, so die Mischung aus The Raid und Brawl in Cell Block 99. So die Mischung würde ich mir jetzt so vorstellen.
Ja. Okay. Und hast du schon Bad Times at the El Royale gesehen?
Nein, habe ich noch nicht gesehen.
Ja, aber den finde ich auch interessant.
Gut, dass du mich dazu zwingst, weil sonst hätte ich den wahrscheinlich auch nicht geguckt.
Ach nee, okay. Ja, na dann machen wir das so.
Ich hatte den schon immer mal auf der Liste, aber wie gesagt, gut, dass du mich dazu zwingst. Bisschen wie bei Suburbia. Suspiria, so, nicht Suburbia.
Hm? Was für ein Film?
Wie bei Suspiria, den ich dir gegeben hatte.
Ja.
Genau.
Nee, den hatte ich doch auch schon da. Das war ja das Witzige daran.
Genau deswegen ja. Weil wir den schon auf der Liste hatten, dann habe ich ihn dir gegeben. So ein bisschen wie jetzt bei dem.
Okay. So, gut, da haben wir das, Tino. So, und jetzt komme ich zu deinem Film. Weißt du, und Tino, also ich muss jetzt mal ganz ehrlich sagen, ne? Ich habe ja schon öfter als zugewonnen, das weißt du ja, ne, mit meinen Tipps. Und ich habe ja versucht, immer so ein bisschen fair zu sein, ne? Ich habe dir Finest African Hollywood gegeben, ja. Ich habe dir Film aus Nollywood gegeben, aus Wakaliwood. Dann habe ich weiß, du magst Musik, da habe ich dir Barbara Streisand gegeben, ne?
Danke.
Und was krieg ich als Dank? Immer wenn ich verloren habe, kriege ich sowas wie Birdemic. Also wirklich einer der schlechtesten Filme aller Zeiten. Oder Daniel der Zauberer, ne?
Also bitte.
Ha? Ja. Und da habe ich gedacht, nee, also jetzt, ich hab dich immer mit Respekt bis jetzt behandelt, wo du verloren hast.
Das habe ich gar nicht mitbekommen.
aber jetzt, wo du mir Birdemic gegeben hast, da habe ich gedacht, nee, also so geht's jetzt nicht weiter.
Das sind alle Sicherungen durchgebrannt.
Genau, also Tino, jetzt muss ich dich fragen, ich habe auch meine Frau mit einbezogen, die hat gesagt, oh, das ist aber übel. Aber auf der anderen Seite hat sie mich gesehen, wie ich bei Birdemic gelitten habe. Da hat sie gesagt, nee, das musst du jetzt musst du mal den Spieß umdrehen.
Wie du geweint hast bei Birdemic.
Tino, jetzt kommt meine Frage an dich. Kennst du zum Beispiel die Cabbage Patch Kids?
Nein.
Das sind halt solche... Das sind so berühmte 80er, 90er Jahre Spielfiguren, die sehen so aus, so ein bisschen wie Kohlköpfe, ne?
Okay.
Und daran hat sich jetzt folgender Film orientiert. Und zwar nennt sich der Garbage Pail Kids. Warte mal, ich muss noch mal gucken, ob der so heißt, genau.
Kannst du mir das bitte buchstabieren?
Ich kann dir den deutschen Titel sagen. Und zwar ist das Die Schmuddelkinder.
Die Schmuddelkinder.
Genau. Das ist ein Film von 1987 und der hat sagen und schreibe 0% zum Beispiel aller Kritiker überzeugt bei Rotten Tomatoes. Und ich habe auch schon mal und ich habe mir auch mal den Trailer angeguckt und ich dachte so, oh, mein lieber Schwein, hätte ich den Film vielleicht geguckt damals, vielleicht wäre da mein Kinderwunsch doch nicht so groß gewesen. Aber Tino, das muss ich dir jetzt sagen, hier, das ist dein Film, Die Schmuddelkinder. Der Regisseur ist Rod Amateo. Genau.
The Garbage Pail Kids.
Genau, Movie, heißt er morgen.
Ja. Das sieht ein bisschen aus wie die Albtraum-Version von der Augsburger Puppenkiste.
Ja, Albtraum ist gut. Tino, ja. Ich wünsche dir viel Spaß.
Oh, ich freue mich aber schon ein bisschen drauf. Also, der sieht cool aus.
Ja, ich habe mir auch einen Trailer angesehen und dachte, das ist es.
Das ist es, ja. Super.
Na gut.
Irgendwo kurz hinter Braindead links abgebogen und dann ist der direkt da.
Na, Braindead. Hey, Braindead ist doch auch von Peter Jackson, der ist so ein cooler Film. Ja, also das ist Garbage Pail Kids nicht, Tino. Das ist kein Braindead.
Das sagst du jetzt, dass der nicht gut ist.
Na gut. Ja, na gut, dann ja,
sind wir genau, eigentlich schon sind wir, am sind Ende, wir gespannt, ne? Auf unsere Filme. Ich freue mich.
Ja.
Also auf einen davon zumindest.
Ja, ich freue mich auf zwei.
Ja, genau.
Eigentlich freue ich mich auf drei.
Gut, alles klar. Gut. Dann bis zum nächsten Mal.
Macht's euch schön gemütlich.
Bis zum nächsten Mal, genau. Ciao.
Tschüss.